Dieses düstere, dunkle, groteske, märchenhafte hat mich immer fasziniert. Und ich wollte eigentlich schon sehr lange diesen Stoff, insbesondere den Zaches-Stoff, bearbeiten.
Backstage. Gespräche im Off. Ein Podcast von Theater Marie. Herzlich willkommen zur etwas anderen Stückeinführung von Theater Marie. Mein Name ist Andrea Brunner. Ich bin Teil der Co-Leitung und kümmere mich um die Produktionsleitung und Vermittlung unserer Theaterstücke. In diesem Podcast erfährst du mehr über das Theaterstück Zinnober. Ich spreche mit der Autorin Martina Klavadetscher über ihr Stück und später treffe ich mich mit den Schauspielerinnen und erfahre mehr über den Probeprozess und das Spiel mit einer Puppe. Ich sitze hier auf der Probebühne von Theater Marie mit Martina Klavadetscher, der Autorin des Theaterstücks Zinnober. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Martina, du hast uns im Sommer 2023 das erste Mal von deinem Wunsch erzählt, Klein Zaches von E.T.A. Hoffmann zu überschreiben. Was reizt dich an dieser Adaption und warum hast du nicht gleich ein neues Stück geschrieben?
Ja gut, ich glaube, es ist fast schon ein neues Stück geworden und auch auf eine Art und Weise ein eigenes, aber auf dem Teppich von E.T.A. Hoffmann halt. Und was mich daran reizt, ich würde sagen, E.T.A. Hoffmann begleitet mich seit meiner Zeit am Gymnasium, dann auch über das Studium, immer wieder der Gespenster-Hoffmann, dieses düstere, dunkle, groteske, märchenhafte, hat mich immer fasziniert. Und ich wollte eigentlich schon sehr lange diesen Stoff, insbesondere den Zaches-Stoff, bearbeiten. Und jetzt war die Zeit reif.
Und weshalb genau diesen Stoff Zinnober? Du sprichst von etwas Düsterem, es ist ja ein Kunstmärchen. Was ist für dich das Spezielle daran?
Ich finde, diesen Stoff ist düster, aber auch sehr verspielt, sehr grotesk. Ich mochte da wahnsinnig gerne, dass eben diese Figur des kleinen Zaches, dieser Zinnober, ja eigentlich ein kümmerliches Ding ist, ein Nichts, das dann plötzlich eine Gabe kriegt, eben diese Fähigkeiten zu adaptieren seines Umfelds, also das ganze Umfeld. Er saugt wie alle Macht auch auf aus seinem Umfeld. Und dieses Albtraumhafte, der hat ja auch was Dämonisches und wieder auch alle geblendet sind von dieser Figur. Ich mochte das. Ich habe immer gedacht, dass diese Figur des Zaches was so klumpenhaft repräsentiert, was ja auch was Schreckhaftes hat, gerade in einem sehr zeitgemäßen Bezug. Also wenn man bis auf heute adaptiert, ist es ja absolut, also wir verstehen das. Wir verstehen, dass etwas so hochstilisiert werden kann, obwohl alle eigentlich wissen, dass es nur heiße Luft ist. Gerade mit Social Media etc. Und mich hat immer allgemein bei E.T.A. Hoffmann, aber vor allem in diesem Stück dieses Zeitgemäße, dieses Zeitlose auch oder fast schon Visionäre, wenn man will. Das ist, man denkt, es ist 200 Jahre alt. Hat mich fasziniert und ich finde, ich würde diese Parallelen wie herausschälen.
Du sprichst einen Aktualitätsbezug an, du sprichst von Parallelen. Ich weiß noch ganz genau, wie wir draußen in diesem Café saßen, über Machtstrukturen, kippende Demokratien und sehr gefährliche politische Akteure gesprochen haben. Das ist nun gut zweieinhalb Jahre her. Zaches als Spiegel, als Folie zu heute. Hast du das Aktuelle schon immer gesehen?
Doch, ich glaube, ich habe den schon immer gewusst, weil es hat was Zeitloses. Ich glaube, es ist einfach wie vielleicht jetzt noch deutlicher geworden, noch mehr unter dem Brennglas, also was natürlich für die künstlerische Wahrnehmung toll ist, was in der Realität natürlich total scheiße ist, wenn wir ehrlich sind. aber ich glaube, das war auch schon vor 10 Jahren so oder 15 Jahren oder auch einfach in einem anderen Gewand. Und jetzt haben wir halt diese Ausgeburt des ja eben Hochstilisierens, dieses Machtklumpige, dieses Schein anstatt Sein und alle machen mit und auch das Schüren von Emotionen und dieses Fake anstatt Inhalt, es ist, hat sich so konzentriert und zugespitzt, dass wir wie, ich glaube, jetzt mit dieser Brille das gar nicht anders lesen können, wenn wir diesen Stoff uns angucken.
Du hast das Stück für 4 Personen und eine Puppe geschrieben. Was gefällt dir am Figurentheater? Ist das ein grundsätzliches Interesse oder einfach jetzt genau auf dieses Stück bezogen?
Beides. Ich habe gemerkt, dass ich schon ein Faible habe für Puppen und Gegenstände, dass ich das auch wahnsinnig mag, wenn was Unbelebtes plötzlich Leben eingehaucht kriegt. Dieses Schöpfen ist ja eigentlich ein urschöpferisches Element. Überhaupt Spiel, ich glaube Theater, aber auch Schreiben, überhaupt Kreativität schafft es ja aus wenig oder aus Versatzstücken des Wenigen oder vielleicht sogar des Unbelebten, was zum Leben erwecken. Und dieses Spiel, was ja auch insbesondere auf der Bühne, dieses so tun als ob, dieses Behaupten, finde ich, hat schon im Puppentheater oder wenn wir jetzt über Figuren oder Puppen sprechen, da eigentlich die beste Repräsentationsmöglichkeit. Also wenn wir jetzt bei Zaches eben genau diesen Wicht nehmen, der ja eigentlich nichts kann, aber nur durch sein Umfeld dann all diese Fähigkeiten kriegt. Ich musste auch gar nicht so lange überlegen, es war dann sehr klar, das muss eine Puppe sein, die dann mit Leben, mit seinem Umfeld gefüllt wird und erst durch dieses Spiel der anderen eigentlich zum Leben erweckt wird. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, dass es eine Puppe ist. Und dann habe ich es so geschrieben.
Und genau diese Puppe wird dann zu Zinnober. Bei dir fängt es an mit einem Stück Holz, das durch Zauberhand zum Kind wird und eine ziemlich steile Karriere hinlegt bis hin zum Präsidenten. Zinnober ist, wie du gesagt hast, ist ein Blender, ist ein Hochstapler, ein Lügner und ohne Zutun ein Nix. Ein unbeliebtes Objekt wird also zum Leben erweckt. Ist das eine Mischung aus Horrorstory und Pinocchio?
Also es ist natürlich auch ein uraltes Horrorszenario. Also ob wir jetzt von Galatea in Metamorphosen sprechen oder dann Frankenstein. Dieses Beleben von etwas Unbelebten, dieses Schöpfungsmotiv hat ja auch immer was sehr komplett Unheimliches, weil es eben nicht menschlich ist und wir behaupten oder wir machen es zum Menschlichen. Es ist auch ein Hybris, natürlich eine große Arroganz des Menschen, was Menschenähnliches zu erschaffen. Was aber hier passiert, ist natürlich, dass sie eigentlich Zinnober oder Zaches oder eben diese Puppe, dieses Holz, eine Projektionsfläche ist. Und jeder und jede, die mit diesem Holz oder mit dieser Puppe spielt, auch Anteile von sich selbst da hineinpflanzt und das zum Leben erweckt. Und sonst ist es gar nicht möglich. Und das ist ja nicht das Interessante, diese Spiegelung oder sagen wir diesen Katalysator, was erst durch die Puppe möglich wird. Und das, finde ich, hat was unfassbar Theatrales, hat was unfassbar auch zeitgemäßes wieder sehr realistisch auch, dass wir eigentlich unsere Unfähigkeiten oder unsere Wünsche und Sehnsüchte in was anderem zu vervollständigen suchen. Und macht natürlich auch wahnsinnig Spaß. Also gerade mit der Puppe, das ist ja toll.
Hoffmann bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Aufklärung und Romantik. Martina, ist die Vernunft oder die Romantik tot?
Ich glaube, wir sind dran, die Vernunft ein bisschen zu würgen. Oder wir. Das passiert leider. Im Gegensatz dazu finde ich, dass die Romantik und das Gefühl einen Aufschwung hat, der fast schon furchteinflößend ist, weil ja ganz viel über das Schüren von Gefühlen jetzt funktioniert. Es wird Geld verdient mit dem Schüren von Emotionen. Politik ist ein hochemotionaler Akt geworden. Medien sind ein hochemotionaler Akt geworden. Es ist alles Storytelling, es ist alles Empörung oder Trauer oder Wut. Und ich würde sagen, wir sind fast schon wundgeschürt jetzt von diesen Emotionen und möchten am liebsten fliehen, uns zurückziehen, während die Vernunft auf all diesen Gebieten, wo sie gerne auch sein soll, also Medien, Politik, Wissenschaft, wie ein bisschen einen harten Stand hat. Also ich würde sagen, wir müssen die Vernunft wieder aufpäppeln.
Du sagst, du möchtest in diesem Stück die Mechanismen der Macht aufzeigen. Es geht um Polemik, um Fake, um Populismus, vor allem um Polit-Entertainment. Wir erleben gerade, dass der Unterhaltungswert von Neuigkeiten höher ist als deren Faktencheck. Wie behandelst du diese Themen in diesem Stück?
Ich finde dieses Polit-Entertainment, was du gesagt hast, das finde ich super, weil das ist ein ganz tolles Wort, weil es ist eine Show. Und dieses Behaupten ist eine Show und es geht gar nicht mehr um Inhalt. Es geht nur darum, dass alle hingucken. Es geht darum, dass man die Aufmerksamkeit hat der Menschen. Und Aufmerksamkeit momentan bedeutet Macht. So, und genau das kann man ja alles auf dem Theater verhandeln. Und weil das Theater ja nichts anderes ist, wo gucke ich hin? Wo ist der Spot? Wie lange fessel ich den Blick der Menschen, der Zuschauer? Und das ist am Ende auch eine Macht und einfach Überhalt. Natürlich dann die Kunst oder die Literatur über das Theater. Aber ich finde, das muss man jetzt gerade auf der Bühne verhandeln. Und ja, und Zinnober macht das. Oder beziehungsweise all die vier Spielenden merken, dass sie den Blick fesseln, wenn sie an dieser Puppe sind. Und in so einem Fall würde ich sagen, wirft man auch alle moralischen Wertvorstellungen über den Haufen, solange man einfach in diesem Licht steht und merkt, ah, alle gucken mich an. Und das passiert ja momentan sehr, finde ich.
Martina, herzlichen Dank für das Gespräch. Nun haben wir einen etwas größeren Gesprächskreis. Mir gegenüber sind die Spielerinnen Johanna Dehler, Pascal Goffin, Priska Praxmara und Milva Stark. Herzlich willkommen. Neben uns sitzt auch die Puppe Zinnober, euer fünfter Mitspieler. Könnt ihr in drei Worten beschreiben, wie oder was Zinnober für euch ist?
Zinnober ist für mich ein noch nie so dagewesener, herausfordernder Spielkollege.
Ein Nebenbuhler, Despot und Lügner.
Für mich ist Zinnober ein übles Spielvergnügen.
Machthungrig, unaufhaltsam, egoistisch.
Priska, du bist Figurenspielerin und die Erzählerin im Stück. Du hast aber auch diese Puppe gebaut. Wie hast du herausgefunden, wie diese Puppe aussehen und beschaffen sein soll?
Ja, dieses Herausfinden ist etwas, das sich einerseits so Step by Step so entwickelt. Es ist nicht eine Idee, die ich am Anfang habe und ich weiß, so muss ich das bauen, sondern ein Stück weit baut sich das nach und nach. Ich gehe eigentlich so sehr intuitiv vor beim Bauen. Ich reagiere auf Materialien, die mich ansprechen, im Zusammenhang mit einem Gefühl für diese Figur, die ich über den Text kennengelernt habe und baue mich da so weiter und weiter durch meinen Fundus, durch Gänge, Spaziergänge, durch die Brockenhäuser, durch Recherchen im Internet von ähnlichen Charakteren, die mir ähnliche Gefühle auslösen. So.
Was sagen Sie denn dazu? Extra Gesetze, klar? Zuerst ich, dann wir. Ganz oben. Extra. Super extra. Große Versprechen.
Wie war das, als ihr das erste Mal die Puppe gesehen habt?
Mein erster Gedanke war, dass es verflucht schwer wird, neben dieser Figur noch einen Fokus zu bekommen.
Ich dachte bei dem ersten Augenkontakt, weil Zinnober so sehr starke Augen hat, dachte ich so, das ist voll gut, den Kollegen sozusagen zu fixieren im Spiel. Also weil es ja jetzt nicht irgendein Wesen ist, sondern es ist ein menschenähnliches Wesen und nicht eine Ameise oder ein T-Rex. Und es ist eigentlich perfekt. Ich habe mir nicht gedacht, wie so, ah, das hätte ich aber jetzt hier anders gerne gehabt oder so, sondern ich habe ihn voll angenommen in dem ersten Moment, habe gesagt, okay, das, so ist das. So ist er.
Ihr spielt verschiedene Rollen und führt aber auch alle diese Puppe und spielt den Zinnober. Was sind die Herausforderungen dabei?
Also ich habe schon mal in einem anderen Stück eine Puppe gespielt. Das habe ich als sehr herausfordernd erlebt, weil diese Puppe kein Gesicht hatte und auch keine richtigen Beine. Und es war wahnsinnig schwierig, dass die Figur eine Richtung bekommt. Und ich finde, dadurch, dass unser Zinnober ein Klappmaul hat und eine Richtung hat, Augen hat, ist es etwas leichter, ihn zu bespielen. Aber ich finde, Puppenspiel ist für mich wirklich eine ganz große Kunst, weil man extrem viele Aufmerksamkeiten braucht. Vor allen Dingen, wenn man nicht nur die Puppe spielt, sondern gleichzeitig auch noch eine andere Figur, die ja eine andere Haltung hat. Das heißt, man muss immer seine Reaktion auf die Puppe spielen, aber die Puppe muss ja auch das auf das reagieren, was man selber als Figur sagt. Und da braucht man wie zwei Gehirne.
Also auf technischer Ebene sicher eine der größten Herausforderungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Weil das, ich weiß nicht, das kann man noch nicht mal Multitasking nennen. Mein Erleben ist, ich habe zwei Figuren eigentlich im Kopf. Also meine Figur, die ich spiele, die ganz nah an mir ist, und dabei immer eine zweite, und das wechselt so hin und her. Fühlt sich an wie so Kurzschlusssituationen im Kopf. Also es ist wahnsinnig überfordernd und braucht viel Arbeit und ja. Und das ist eine ganz tolle Herausforderung, aber auch richtig eine Challenge.
Als Zuschauerin sehe ich irgendwann nur noch die Puppe und die führende Person verschwindet für mich. Aber ihr seid ja beides, die Puppe wie auch die Gegenspielerin.
Naja, sagen wir es mal so, es ist so, als wenn man sich auf den Kopf haut und gleichzeitig die Hand über den Bauch dreht. Man muss wie lernen, zwei unterschiedliche Haltungen mit dem Kopf und mit der Hand zu spielen. Und zum Verschwinden, was du sagst, finde ich, das hat Priska uns am Anfang sehr schön erklärt. Oder ich finde, man sieht das auch bei ihr, wenn sie die Puppe spielt. Sie schafft es all die, also wenn man jetzt nur sozusagen die Puppe spielt, schafft Priska es so, hinter dieser Figur zu verschwinden und allen Ausdruck, den man eigentlich als Schauspieler im Körper hat, schafft sie auf die Puppe zu übertragen.
Priska, ist die Figur Zinnober entstanden, als du die Puppe gebaut hast, oder hattest du eine Vorahnung?
Ja, es ist wahrscheinlich genau das, eine Ahnung, ein Gefühl. Es ist wie jemanden kennenlernen, sich jemanden annähern durch den Text zuerst. Wer ist das? Genauso wie wenn man keine Puppe hätte, sondern eben sich eine Figur erahnt und erarbeitet. Das ist eigentlich gar nicht so was anderes, wie wenn ich einfach eine Figur, die ich spiele, auch die ich selber spiele. Das fühlt sich eigentlich ganz gleich an. Bei einer Puppe ist es dann einfach, da ich sie noch baue, das Material dazu zu finden, deine Vorstellung davon zu kriegen, was muss sie auch können, bewegungsmäßig, was heißt das, was mache ich für Gelenke, was nehme ich für Materialien, wie differenziert soll sie sich oder wie holzschnittsartig soll sie sich bewegen können. Apropos Holzschnitz, hier war ja eben die Vorgabe, es ist am Anfang ein Stück Holz und wird immer mehr zu einem Wesen. Das hat schon immer sehr mitgeschwungen beim Suchen nach dieser Figur.
Wie geschieht das, dieses Beleben und der Werdegang dieser Figur und im übertragenen Sinn das Erwecken dieses Requisits?
Also vor allen Dingen über Spielspaß. Also was Priska ja auch schon gesagt hat, es ist eine helle Freude, ihn zu spielen, und es zieht so rein, dass er ganz lange alles darf. Und dieses alles dürfen nutzt er auch schamlos aus. Durch uns.
Also es gibt so einen Theatersatz, der heißt, die anderen spielen den König. Und wir erschaffen diesen Diktator dadurch, dass wir ihm dienen. Und so ist es ja tatsächlich oft auch in der Realität. Also auch ein Adolf Hitler wurde mal gewählt von einem Volk. Auch ein Trump wurde gerade gewählt von einem Volk. Die Menschen erschaffen sich ihren Diktator. Die sehnen sich danach. Und das erleben wir jetzt hier am eigenen Leib, wie das ist, wenn man sich so einen Diktator erschafft, so einen König.
Ist die Tagesaktualität Gesprächsstoff bei euch auf der Probe? Und wie fest spielt die mit?
Am Anfang vor allen Dingen, mag ich mich erinnern, am Anfang der Probe waren die aktuellen Tagesgeschehnisse von Anfang Januar total präsent. Und wir sind schnell ins Abgleichen gekommen von, was ist gerade Realität und was ist dieser geschriebene Text und wie sync ist das oder wie schon drüber ist die Realität über den geschriebenen Text, über die Aktualität im Stück selber. Ich hatte das Gefühl, es gab auch irgendwann mal so einen Moment, wo wir gemerkt haben, wir können das nicht dauernd mit außen abgleichen, sondern wir begeben uns jetzt auch in diese Fantasie hier rein, in diese Geschichte und in diese Figuren. Und pflegen eigentlich jetzt einen anderen Umgang mit neuen Botschaften von der Realität. aber das schwingt einfach mit. Aber ich glaube, es ist, wir können es besser durch uns durchlaufen lassen und trotzdem bei diesem Märchen sozusagen bleiben.
Ja, und ich glaube, was man ablegen muss, ist die Hoffnung, krasser zu sein als die Realität. Weil die Realität ist im Moment so krass. Aber es geht auch nicht darum, krasser zu sein als die Realität, sondern um das Muster sichtbar zu machen.
Das Interessante ist diese Komik, von der du gesprochen hast, mit der wir hier oft gute Momente im Schrecken erleben. Und wenn ich dann News gucke, dann sehe ich auch diese Komik, die ist da genauso. Es ist dermaßen absurd, es ist so bescheuert, es ist so jenseits von irgendwie noch ernsthaft fassbar. Und trotzdem ist es der nackte Ernst, in dem wir da leben. Das ist wirklich...
Es gab jetzt gestern so einen Moment auf der Probe, wo, wenn die szenische Probe gerade irgendwie fertig ist und wir so ein bisschen am Quatschen sind und so, da gibt es immer so private Spielmomente mit Zinnober. Also wo wir untereinander quasi mit ihm spielen und dann ist totale Leichtigkeit. Und gestern saß ich da und ich konnte nicht mehr lachen. Und da habe ich gemerkt, je nachdem, was man vorher halt probt, ist dann konnte ich auch, obwohl das private Spiel Blödelei mit der Puppe war, war bei mir fertig so.
Das ist ja das Interessante, finde ich eben, dass diese Figuren ja genau auch das haben. Die sind so schlimm und trotzdem kann man die so lieb haben. Das ist ja Wahnsinn, was die mit einem machen.
Das war Backstage-Gespräche im Off, ein Podcast von Theater Marie.